Salz und Licht.
Weltbeweger.
Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit.
Ein ganz herzliches Willkommen bei einer neuen Episode von Weltbeweger, dem Podcast der Allianz Mission. Hier reden wir über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Und heute, passend zur aktuellen Ausgabe unseres Magazins MOVE, wo wir uns mit dem Thema Gebet auf ganz unterschiedliche Blickweisen und Denkweisen beschäftigen, habe ich jemanden im Podcast, der dazu echt was zu sagen hat. Das ist Lukas, mit vollem Namen Lukas Knies. Herzlich willkommen im Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und dass du mithörst.
Ja, Lukas, ich freue mich, dass du da bist. Und wenn man dich vorstellen soll, kann man sagen, in deinem Leben ist Gebet nicht nur so eine Art Glaubensdekoration, sondern echtes Lebensthema. Und deshalb zum Anfang das, was immer Leuten, die irgendwo hauptamtlich unterwegs bist, dazu hören wir noch mehr von dir, was herausfordernd ist. Fokussiert, was ist Gebet für dich in drei Worten?
Drei Worte sind immer schwierig. Für mich ist Gebet in drei Worten, glaube ich, einfach Freude am Beten. Die drei Worte, so haben wir meinen Podcast genannt. Und das drückt für mich ganz, ganz viel aus. Gebet ist Freude und Freude am Beten.
Freude am Beten, da hören wir noch mehr von. Was ist deine Leidenschaft darin, dass sich ein ganz großer Teil deines Lebens und Dienstes um diesen Fokus Gebet dreht?
Also ich sage manchmal, wenn ich über Gebet Seminare mache oder predige, dass ich eigentlich gar nicht eine Leidenschaft für Gebet habe, sondern ich habe eine Leidenschaft für Gott. Ich liebe Gott, ich liebe es, mit ihm zu reden, ich liebe mit ihm Gemeinschaft zu haben, ich liebe zu sehen, wie er Dinge tut. Und deswegen ist Gebet eine große Rolle, weil Gebet ist ja nicht ein magisches Ritual oder eine Pflicht, die wir irgendwie abhandeln, sondern es ist ja Begegnung mit einer Person, die real ist. Es ist Gemeinschaft mit ihm. Deswegen meine Leidenschaft ist eigentlich tatsächlich, ich liebe Gott und deswegen spielt Gebet so eine große Rolle.
Sehr cool. Manches ist schon angeklungen. Wer ist dieser Lukas, mit dem ich rede? Lukas, du leitest zum einen das Haus des Gebets in St. Georgen und bist damit einmal lokal verortet, aber auch national verbunden, Teil der Gebetshausbewegung, die, würde ich sagen, in den vergangenen Jahrzehnten echt viel verändert hat, so in der geistigen Landschaft in Deutschland. Du bist auch Teaching-Pastor. Ich habe gelernt, das ist was anderes als nur Pastor im ICF Schwarzwald-Bodensee. Und ich frage mal, wie wird man zum Gebetshausleiter?
Ja, in meinem Fall, indem wir ein Gebetshaus gegründet haben. Und ich bin da so reingestolpert, muss ich sagen. Ich war so 19 Jahre alt, habe gerade Abitur gemacht und wir hatten ein paar Jahre davor eine Jugendkirche gegründet bei uns in St. Georgen und hatten da eine sehr erweckliche Phase, wo wir angefangen haben, nochmal intensiver zu beten, Gott zu suchen. Und in diese ganze Phase rein, wie gesagt, ich habe gerade Abitur gemacht, ist abgeschlossen und dann habe ich mit einigen Freunden wirklich den Ruf empfunden, dass Gott zu uns sagt, wir sollten ein Haus des Gebets in St. Georgen gründen. Und wir hatten ehrlich gesagt nicht wirklich Ahnung von der Gebetshausbewegung. Wir hatten nicht irgendwo anders das groß gesehen und gedacht, ach cool, das machen wir. Sondern es war ein Ruf da rein. Deswegen heißen wir auch Haus des Gebets St. Georgen und nicht Gebetshaus St. Georgen, so wie alle anderen Gebetshäuser in Deutschland, weil wir wussten es einfach hier nicht. Und wir hatten den inneren Impuls, das Haus des Gebets zu nennen, und so heißen wir heute. Und dann sind wir da so reingewachsen. Und am Anfang war es einfach, wir wollten mehr beten, weil wir wollten mehr Wirken Gottes sehen. Und dann über die Monate und Jahre, würde ich sagen, hat sich das dahin verschoben, dass ich würde immer noch sagen, ja, wir beten natürlich, weil wir wollen sehen, dass Gott wirkt bei uns und weltweit. Aber wir beten einfach, weil wir uns verliebt haben in diesen Gott. Und das war, ist, glaube ich, auch, was die Gebetshausbewegung ausmacht. Es ist nicht einfach nur ein Mittel zum Zweck und wir müssen noch beten, sondern es ist ein zu lernen, zu sein mit Gott und es ist erstmal genug. Und daraus kommt dann ganz viel Frucht und geschehen Dinge.
Genau, wir neigen ja als Christen dazu, so Sammelwörter zu verwenden, wo ganz viel konkretes Leben drin steckt, wo man aber eigentlich gar nicht genau weiß, was konkretes Leben ist. Deshalb, wenn du sagst, ihr wünscht euch, dass Gott mehr wirkt. Wie tut er das denn?
Boah, auf verschiedene Weise denke ich. Wenn ich an Gottes Wirken denke, denke ich in erster Linie dran, dass Gott mit und durch sein Volk, dass das Königreich Gottes sich ausbreitet. Und das sieht man da drin, dass mehr und mehr Menschen in dieses Reich hineingeboren werden. Ja, das nennen wir dann, Menschen bekehren sich, werden von neuem geboren. Man sieht es dann, dass diese Menschen reif werden und dass diese Menschen sich in ihrem Leben ganz viel verändert. Und es können dann Familien sein und dann sind Leute eben aber nicht nur in der Familie, sondern auch im Berufsleben sind die in Städten irgendwo in Funktionen und das fängt an, das Umfeld zu verändern. Und ich glaube, das ist erstmal so die Hauptmethode Gottes. Er verändert Menschen und die verändern dann wiederum das, wo sie gesetzt sind.
Was sind das dann für Menschen, die sich verändern lassen und die sich tatsächlich auf den Weg machen lassen? Wenn man ein bisschen auf eurer Homepage rumstolpert, dann entdeckt man da ein paar Leute, die einen wunderschönen Titel haben, nämlich Berufsbeter. Was sind das für Leute, die Berufsbeter werden bei euch?
Ja, also grundsätzlich sind wir ein Gebetshaus, das in erster Linie von Ehrenamtlichen getragen wird und über die Jahre ist dann gewachsen, dass wie immer, wenn Dienste und Organisationen wachsen, dass man merkt, okay, es gibt auch Aufgaben und Dinge, das ist gut, wenn Leute ein bisschen freigesetzt sind für diese Aufgaben und es nicht nur on top auf alle anderen Sachen machen. Und dann hat es angefangen, dass wir Leute angestellt haben, ähnlich wie das im Missionswerk, nicht über so Spenderkreismodelle. In vielen anderen Gebetshäusern heißt es dann nicht Berufsbeter, sondern Gebetshausmissionar. Mhm. Ich bin mit einigen Missionsleuten connected, die diesen Titel nicht so mögen, weil Missionar einfach grundsätzlich eher was besetzt ist. Und dann haben wir für uns mal diesen Begriff erfunden, Berufsbeter. Und das sind Leute ganz unterschiedlich. Wir haben viele junge Leute, die teilweise auch noch nebenher dann irgendwie studieren, Theologie studieren oder eine andere Form von Ausbildung machen. Wir haben jetzt auch ein Ehepaar, die waren viele Jahre als Missionare unterwegs und jetzt im Gebetshaus und machen quasi immer noch, würde ich sagen, Missionsarbeit, aber von einer anderen Seite aus sozusagen. Wir beten jetzt sehr, sehr viel auch für dieses weltmissionarische Themen. Die meisten, die im Gebetshaus sind, sind es dann, also als Berufsbeter sind es nicht Vollzeit, sondern sind es in Teilzeitmodellen. Und in meinem Fall bin ich noch nebenher eben Teaching Pastor bei ICF und andere haben noch andere Aufgaben.
Ja, schön. Genau, das Thema Mission angesprochen und über die schillernde Begrifflichkeit und auch wie schwer es ist, heute das Wort Missionar zu gebrauchen, was so alles aufleuchtet. Da haben wir in der Vergangenheit im Gespräch mit Alfred Meyer schon mal näher drüber gesprochen. Interessant ist, dass du als Vertreter der Gebetshausbewegung bei der Jahrestagung der IEM warst. Was die IEM? Das ist die Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen, also der Dachverband von über 100 kleineren, größeren Missionsorganisationen, die in unterschiedlichster Art und Weise unterwegs sind. Ja, Allianz Mission ist auch mit am Start. Und du warst da bei der Jahrestagung so mit dem umfassenden Statement, Mission und Gebet gehören zusammen. Das leuchtet ein, aber was bedeutet das denn praktisch, wenn die Organisationen, die für Weltmissionen weltweit unterwegs sind und eine Gebetshausbewegung in Deutschland miteinander connected sind?
Da könnte ich jetzt sehr viel dazu sagen. Brems mich einfach. Yeah, come on, go. ich glaube, wir dürfen das gar nicht in erster Linie denken, her von nur den Organisationen, sondern ich glaube, es beginnt im Leben des Einzelnen erstmal. Jeder, der betet, sollte auch jemand sein, der in die Tat kommt und jeder, der tätig ist, sollte jemand sein, der aus dem Gebet lebt. Und deswegen gehört das, glaube ich, zusammen. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, im Neuen Testament ist es so deutlich, wo immer es um Mission geht, entspringt das dem Gebet, wird es getragen vom Gebet. Also wir sehen es bei Jesus, er sieht die Volksmenge, ist innerlich bewegt und sagt, okay, ich habe eine super Strategie. Betet, dass der Herr Arbeiter sendet und danach sendet er seine Jünger aus. Also beide Aspekte findet man. Apostelgeschichte könnte man durchgehen, wie aus dem Gebet Mission geboren wird und wie auch Paulus, der vielleicht so das Urbild des Heidenapostels, des Missionars ist, ja, der selber ein enormer Mann des Gebets war, das schillert so durch überall, der auch permanent von allen sich wünscht, dass sie für ihn beten. Und ich würde sagen, im Herzen Gottes sind das nicht zwei Bewegungen, sind das untrennbare Dinge. Und wir haben im Christentum manchmal so ein bisschen dieses Spezialisierungsverfahren angewandt. Dann gibt es hier die theologischen Ausbildungsstätten und hier die Missionswerke und hier gibt es die Gebetsleute und hier gibt es die Seelsorgeleute und so weiter. Und es hat seine totale Berechtigung und es macht an vielen Punkten Sinn. Und gleichzeitig gehört das zutiefst zusammen. Und deswegen würde ich sagen, ist es im Leben des Einzelnen und auch für jede Bewegung wichtig. Ich glaube, also mein Wunsch ist, jedes Missionswerk sollte ein Teil der Gebetsbewegung sein und jedes Gebetshaus sollte Teil der Missionsbewegung sein. Also so müsste es zusammenkommen. Und, ja. Und da dient es natürlich auch auf organisatorischer Ebene zu gucken, okay, wo hat die Gebetsbewegung gewisse Schätze und kann was einbringen und wo ist die Missionsbewegung stark und da kann man voneinander lernen, miteinander unterwegs sein und man darf auch seine Schwerpunkte haben. Aber für mich ist eigentlich der Wunsch, dass es zusammenkommt. Wir beten und reden viel über diese Tempelreinigung von Jesus, wo er den Tempel reinigt und dann sagt man, das Haus meines Vaters, ja, das Haus ist ein Haus des Gebets für alle Völker. Und so diese Dimension, es ist ein Gebetshaus für die Völker. Und beides gehört zusammen. Es ist ein Ort, also das Haus Gottes jetzt mal neutestamentlich dann gesehen. Wir als Volk Gottes sind eine Gemeinschaft des Betens, aber nicht nur um unseren Willen, sondern damit die Völker Platz kriegen und dass Sendung dahin geschieht und dass sie Teil dieses Hauses werden. Und da habe ich einen Artikel geschrieben bei einer anderen Missionsgesellschaft, wo ich gesagt habe, Gebet ist der Ursprung, Gebet ist der Motor und Gebet ist das Ziel von Mission. Weil zum Schluss geht es auch wieder darum, dass Menschen in Beziehung kommen mit Gott. Es entspringt dem Gebet und es funktioniert nur mit Gebet. Deswegen, ja, für mich mein großer Wunsch die nächsten 10, 20 Jahre ist es auch zu sehen in Deutschland wirklich, dass man nicht mehr von zwei Bewegungen sprechen kann, weil man eigentlich merkt, nee, es ist ein Herzschlag Gottes und der drückt sich überall aus.
Wow. Erinnerst du dich an eine konkrete Begegnung in letzter Zeit, wo etwas davon sichtbar wird? Also wo sichtbar wird, wie Gebet und weltweite Mission nicht nebeneinander sind, sondern miteinander sind?
Ja, also wir merken das in verschiedenen Sachen auf ganz persönlicher Ebene. Wir haben mehr und mehr Missionare, also jetzt ganz klassische Missionare, die irgendwo im Ausland unterwegs sind, wie man so dieses Bild hat, die auf Heimaturlaub sind und dann mal vorbeikommen bei uns im Gebetshaus und da ein paar Tage verbringen. Und da hatten wir in den letzten Monaten mehrere Begegnungen von Leuten, die so auftanken, die auch so gestärkt sind, mal an einem Ort zu sein, wo sie nicht lang und breit erklären müssen, warum sie machen, was sie machen, sondern wo wir sie feiern und uns freuen und wo wir für sie beten, wo wir auch Leute haben, die geschult sind, auch bei der Stimme zu hören und ihnen da drin zu dienen und wo man merkt, ja, auf der ganz persönlichen Ebene gehen die Leute nochmal ganz gestärkt in die Arbeit, weil sie selber Gott neu begegnet sind, weil sie selber irgendwie Gebet neu erfahren haben und auch auf der dann größeren Ebene merken wir, das hat eine enorme Kraft, wenn es zusammenkommt. Also wir haben Anfang des Jahres mit der Evangelischen Allianz zusammen in Deutschland diese Gebetsinitiative gestartet, quasi Gebet für unerreichte Volksgruppen. Wir machen das seit vielen Jahren als Gebetshaus, dass wir jeden Monat für eine unerreichte Volksgruppe des Monats beten, also für ein Volk, für einen Stamm, für eine Sprachgruppe, die unerreicht ist, wo es gar keine Christen gibt oder zumindest keine lebendige Gemeinde gibt. Und das haben wir viele Jahre gemacht und dann in Zusammenarbeit mit Frontiers und anderen Missionsorganisationen ist es so gewachsen zu sagen, lass uns das zusammenbringen und gemeinsam viele Hunderte und hoffentlich bald Tausende von Betern sammeln, die dafür beten. Und da erleben wir ganz praktisch, wir bringen viel rein von Schulung und wie beten wir von der Bibel her für Dinge, für Volksgruppen, für diese ganze Thematik. Und jetzt mit verschiedenen Missionswerken auch zusammenzuarbeiten, je nachdem, welche Volksgruppe man hat, muss man mit verschiedenen Missionswerken nachfragen, welche Informationen man hat, ganz praktisch mit Missionaren zu reden, einen Einblick zu haben und dann sehr auch informiert beten zu können. Und für irgendwelche Völker, die ja eigentlich weit weg sind, was habe ich zu tun mit irgendwie den Comanche-Kurden im Nordirak so? Und plötzlich wird es nahbar und weil man hat Gesichter, man hat Stories, und da kommt was zusammen. Und das ist unser Wunsch dann auch auf der mehr Bewegungsebene, dass diese Schätze zusammengetragen würden und die Beter mit neuem Elan beten können und die Missionare anders getragen ihren Dienst auch tun können.
Ja, dankeschön. Genau, es hilft das Ganze im Großen einzuordnen. Mit der Gebetshausbewegung habt ihr nichts Neues erfunden, sondern genau, du hast es selbst theologisch eingeordnet, es ist eine Gebetsbewegung, die Jesus angestoßen hat und die an sich im Gespräch mit Gott noch viel, viel älter ist. Trotzdem braucht es mal neue Formen dafür. Eine der Formen, die ich ganz wunderschön finde und die mir persönlich gut tut, ist dein Podcast Freude am Beten. Den kann man sowohl auf YouTube als auch als Audio-Podcast anhören. Packen wir natürlich in die Shownotes. Und in der digitalen Gemeindegründung Beterkirche, wo ich mit am Start bin, da gestalte ich so ein Mittagsgebet mitten in der Woche, die Leute einmal kurz so eine halbe Stunde rausnehmen und erlebe, wow, da begegnet Gott echt Leuten. Ich stelle auch fest, da gibt es echte Fanboys von dir, die deinen Podcast sehr lieben, den du sehr gut tust. Also Dankeschön an dieser Stelle. Und gleichzeitig stelle ich mir die Frage, bei dem, was ich da tue, ich war jahrelang Pastor, muss jede Generation das immer wieder neu lernen, dieses Gebet? Oder für euch als Gebetshausbewegung, für dich konkret in deiner Arbeit, sowohl im ICF, im Gebetshaus, im Podcast, muss jede Generation neu beten lernen und gelehrt bekommen?
Ja, ich würde sagen ja und nein. Ich würde sagen ja auf der Ebene von ja, Gebet muss man lernen und man kann das nicht einfach. Das ist, glaube ich, ein großer Irrglaube in der Christenheit oft, dass wir einfach davon ausgehen, okay, klar, Leute sind Christen, die können beten. Und ich nehme da gern diese Geschichte aus Lukas 11, wo die Jünger, die schon eine ganze Weile mit Jesus unterwegs sind, dann zu ihm sagen, Herr, lehre uns beten. Ja. Und das waren ja Juden, die waren ja sozialisiert in der Synagoge, die kannten Gebet so, aber sie haben gemerkt, okay, so wie Jesus mit dem Vater ist, das wollen sie lernen. Und ich mag diesen Satz so, Herr, lehre uns beten, weil damit kann man sagen, okay, Gebet ist keine Gabe, manche können es, andere können es nicht, sondern nee, Gebet ist was man lernt. Und wenn wir dieses Bild haben von, jemand wird von Neuem geboren ins Königreich Gottes, er wird Teil der Familie Gottes. Also mein Kleiner ist jetzt gut 8 Monate alt, der kann noch nicht so viel, aber er hat schon was gelernt, er kann jetzt mittlerweile krabbeln, das konnte er am Anfang nicht und ist auch okay, dass er mit 8 Monaten noch nicht laufen oder noch nicht sprechen kann, das muss er alles lernen und ich glaube, so ist es ein bisschen auch, wenn wir zu Jesus kommen, ihm nachfolgen, die ganzen Dinge, die dazugehören in die Nachfolge, müssen wir eben auch lernen und es wird oft vorausgesetzt, jeder kann einfach beten. Und ich sage, nein, beten muss man lernen. Und im besten Fall heißt es, Herr, lehre uns beten. Das heißt, ich lerne es auch nicht irgendwie nur alleine für mich, sondern ich habe Menschen, die mich anleiten. Ich glaube, das ist das Gesündeste, wenn ich meinem Sohn irgendwann dann Dinge beibringe, die sich alles selbst erarbeiten muss. Und ich helfe ihm dann, Dinge zu lernen. Und ich glaube, so wäre es gesund, wenn wir auch die schon länger mit Jesus unterwegs sind, den anderen beibringen, wie bete ich eigentlich? Und nicht von ausgehen, jeder müsste das ja irgendwie können. Dann sind Leute frustriert und fühlen sich schlecht. Und da ist ganz viel Schamgefühl und ganz viel Frust und ganz viel Druck da bei Leuten. Und deswegen, ja, ich glaube, beten muss man lernen. Und die gute Nachricht ist, beten kann man lernen. Und jeder muss es für sich irgendwie auch neu lernen. Und jede Generation findet auch ihren Ausdruck. Und gleichzeitig, nein, Gebet ist etwas, was so alt ist, seit es Menschen gibt, sozusagen, haben Menschen Gemeinschaft mit Gott. Und wir müssen das Rad nicht neu erfinden und wir können aus der Bibel lernen, der Geist Gottes trainiert seit vielen Generationen die Christen halt darin, wie man betet und ich habe unfassbar viel gelernt, indem ich es, ich sag mal in Anführungszeichen, geerbt habe von denen, die vor uns gelaufen sind. Ich habe ganz, ganz viel von Betern und Männern und Frauen Gottes auch aus der Kirchengeschichte gelernt, wo ich sage, das habe ich mir nicht selber erarbeitet oder sonst was, sondern das habe ich, wow, die haben mir Welten geöffnet, gerade was die Thematik des kontemplativen Gebets angeht, was so ein bisschen ein aktiver Typ, wie ich das bin, nicht den intuitivsten Zugang hat. Und genau, und auch im Freikirchenbereich, ich da wenig gelernt hatte, wie ich aufgewachsen bin, und da habe ich viel gelernt, auch von Geschwistern aus anderen Traditionen. Von daher, ja, wir müssen es lernen und nein, wir müssen auch nicht das alleine lernen, wir können es auch empfangen und übernehmen auch ganz, ganz viel. Und die tiefsten Gebetsformen sind auch Gebetsformen, die nicht neu sind, sondern die bewährt sind. Also wir bringen unseren Leuten bei Lectio Divina, ja, im Gebetshaus. Ja, ja. Das ist, in der Form geht es zurück auf, ich weiß gar nicht, mindestens 800 Jahre. Wird es in dieser Form praktiziert und gelehrt und wir merken, ja, heute, auch egal ob jemand 20 Jahre alt ist oder 80 Jahre alt ist, da drin ist so ein leichter Zugang irgendwie was zu erleben.
Ja, cool. Genau, also auch ein Miteinanderlernen von, sag ich mal, halt so der Fülle an Traditionen, wo nicht alles gut war, aber wo einfach viele Perlen versteckt sind, auch in ganz unterschiedlichen Glaubensausprägungen. ich finde interessant auch das Miteinander von Generationen dabei. Du sagst, ihre Generation, also die jungen Generationen jetzt müssen ihre Ausdrucksform finden. Und die sieht wahrscheinlich anders aus als die Generation von treuen Betern, die seit, keine Ahnung, 6, 7, 8 Jahrzehnten ihren Gebetskalender haben, der in ihrem Andachtbüchlein liegt und jeden Morgen gewälzt wird. An sich wären wir in diesem Gespräch zu dritt gewesen, mit Judith Klein, die neu die geistliche Leitung des der Frauengebetsbewegung übernommen hat. Und ich frage mal, wenn wir sagen, dass wir uns wünschen, dass auch Generationen miteinander lernen, was können die jüngeren Generationen von den Älteren lernen, wenn es um Gebet geht?
Sehr viel. Wir erleben es auch ganz, ganz praktisch. Wir haben bei uns im Gebetshaus alle Generationen sozusagen vertreten und wir haben auch sehr viele Zeiten. Wir haben verschiedene Gebetsräume. Ein Gebetsraum ist unser sogenannter Boilerraum. Da machen wir Fürbitte immer zu zweit, zu dritt. Der Begriff war ein Arbeitsbegriff, geht auf Spurgeon zurück und wie das oft ist, bleiben diese Begriffe. Das ist unser Kraftwerk sozusagen, ist im Keller ein Raum, wo wir immer zu zweit, zu dritt eine Stunde beten, dann kommen die Nächsten. Und da haben wir oft gemischte Konstellationen von, da ist jemand Älteres und jemand Jüngeres oder ganz gemischte Konstellationen auch von Frömmigkeitshintergründen. Und das liebe ich als Gebetshausleiter, also dieses zusammenzubringen und nicht nur, es darf koexistieren, sondern es bereichert sich und es man hält aus, dass da Unterschiede sind und gleichzeitig lernt man ganz viel. Und ich glaube, die jüngere Generation kann vor allem lernen von der älteren Generation, ist, was wirklich das Thema Treue angeht. Einer der Hauptschwerpunkte des Gebets Jesu ist beharrliches, beständiges Gebet. Und auch wenn er sagt, bittet und ihr werdet empfangen, ist es im Griechischen eine Verlaufsform. Also nicht einmal bitten und fertig, sondern bleibt da dran, bittet, bis ihr permanent empfangt. Und also und das ist natürlich nicht die erste Charaktereigenschaft der Gen Z oder meiner Generation, dass wir jetzt mal beharrlich über 10 Jahre irgendwie was durchziehen. Und ich glaube, gerade im Thema Gebet, da können wir massiv viel lernen. Und es ist für mich beeindruckend, mit Leuten zu beten, die einfach, also buchstäblich teilweise doppelt so lang schon beten, wie ich lebe und drei Leute da drin sind. Das ist enorm. Und auch zu merken, welches Gewicht teilweise dieselben Vokabeln haben bei Menschen, die schon so lange mit Jesus unterwegs sind, die einfach ein Dankgebet sprechen und sagen, Gott, ich danke dir für deine Treue. Und plötzlich merkst du, was für eine Tiefe und Geschichte da drin ist. Und wenn ich das mit meinen 32 Jahren bete und sage, Gott, du warst treu mein ganzes Leben, dann hat das schon auch eine Geschichte. Aber wenn das jemand betet mit 70, dann hat es ein anderes Gewicht, eine andere Schönheit drin. Genau. Also ich glaube, wir können da sehr von profitieren und wir erleben es auch so, dass auch die ältere Generation wiederum sehr viel Ermutigung hat. Oh, da sind junge Leute und die beten weiter und ich liebe es zu sehen, auch eine ältere Generation, die dann die Weite hat vom Herzen zu sehen und es sieht ein bisschen anders aus, auch manchmal, als wir das machen und da spielt Musik eine viel größere Rolle und manche Ältere sagen dann, das Musik, das lenkt doch nur ab und das sind dann Stilfragen manchmal da, aber die Weite zu haben, boah, da sind junge Leute und die beten wie wir einfach weiter und es geht weiter und ist oft sehr, sehr ermutigend, weil wir haben sehr viele entmutigte Beter in unserem Land auch. Kleine, treue Gebetskreise, die das treu machen. Da kann manchmal auch so ein bisschen Elia-Komplex reinkommen. Wir sind hier die Einzigen, die den Staffelstab hochhalten. Und da will ich sagen, nein, Gott erweckt wirklich gerade auch eine junge Generation zu beten. Ja. Und das ist so ermutigend. Auch im Bereich von Missionen gibt es ganz viele Aufbrüche auch von jungen Leuten, die anfangen zu beten. Genau. Von daher, ich glaube, es ist gut, miteinander da unterwegs zu sein und voneinander zu lernen.
Cool. Ja, Treue ist ein gutes Stichwort. Genau, du machst dich ganz ehrlich, dass nicht alles einfach, nicht alles shiny ist. Und deshalb frage ich ganz persönlich, gibt es bei dir als Gebetshausleiter auch mal Phasen, wo Gebet einfach schwerfällt, wo da einfach nichts geht? Was machst du damit? Also die Antwort ist ja.
Ja, also, die Antwort ist ja, genau. Das muss man nicht diskutieren, ich überlege gerade. Es gibt ja ganz verschiedene Ebenen von, warum es manchmal schwerfällt. Also es geht ja manchmal auch ganz... Ich muss um 6 Uhr morgens zu meiner Stunde da auftauchen und ich bin noch nicht frisch und ich denke, wer bin ich eigentlich und was mache ich hier? Und da hilft mir sehr, auch einfach feste Rituale oder Einstiege zu haben, dass ich nicht jedes Mal irgendwie komplett neu überlegen muss, oh, keine Ahnung, was mache ich jetzt hier? Und da hilft mir sehr, das trainieren wir enorm bei uns im Gebetshaus. Also wenn man ein bisschen bei uns, mit uns in Kontakt kommt, wird man das merken. Wir beten immer mit der Bibel. Also das ist immer der Ausgangspunkt. Wir nehmen die Bibel und beten das. Und das können ganz verschiedene Formen dann sein, wie wir das machen. Aber es ist oft ein leichter Einstieg. Ich nehme die Bibel und dann lese ich die nicht nur, sondern ich nehme das und starte damit ins Gebet. Das hilft mir dann mehr in den Praktischen, wo ich müde bin, wo ich abgelenkt bin, wo es mir so schwerfällt zu beten. Aber es gibt natürlich auch andere Punkte, wo es einem schwerfällt zu beten. Vielleicht, weil man gerade aus einer Phase ist, wo man einfach schier denkt, boah, was soll ich da jetzt noch beten? Ja, auch Anliegen, für die man betet, wo man denkt, Gott, ich habe da irgendwie alles gesagt und gemacht. Mhm. Daher hilft es mir sehr, manchmal einfach für Dinge, wo ich echt schon lange und intensiv gebetet habe und wo ich nicht sehe, boah, krass, da ist jetzt schon ein Riesenwunder passiert oder da hat sich riesig was verändert, zu sagen, Herr, erbarm dich darüber, und dann gar nicht mehr viele Worte zu machen, sondern mehr mit Gott zu sein über dieser Sache und sein Herz zu teilen und mein Herz zu teilen und Gemeinschaft, sag mal, über diesem Anliegen mit Gott zu haben und dann viel weniger Worte zu machen. Es gibt natürlich auch Phasen, da fällt es einem schwer, weil man geht durch Prozesse, der einfach von der, ich weiß nicht, ob das ein schwieriger Begriff ist hier, aber der spirituellen Entwicklung, ich meine es jetzt im christlichen Sinne, von unserer Reise mit Gott. Manche vor uns haben es auch genannt, es gibt Phasen wie eine dunkle Nacht der Seele zum Beispiel, ja, wo man durch eine Phase geht, wo plötzlich nichts mehr funktioniert. Ich habe Gott so erlebt, durch Lobpreis, durch Bibel oder sonst, und plötzlich ist es wie weggenommen. Und man fühlt sich taub und man spürt Gott nicht mehr, man hört Gott nicht mehr. Und das nicht, weil man jetzt im Ungehorsam gefallen ist und irgendwas, sondern einfach, es fühlt sich an, wie Gott entzieht sich. Ja. Was eigentlich passiert ist, Gott ruft uns in größere Nähe und das Licht scheint heller und das ist wie wenn man in die Sonne schaut, dann wird es erstmal schwarz, also man sieht erstmal gar nichts mehr und das können Phasen sein, also insgesamt würde ich sagen, in jeder Phase, aber gerade auch in Phasen, wo es einem schwerfällt, ist der Hauptschlüssel ist, sei nicht allein. Also hab Menschen, mit denen du unterwegs bist, bete mit anderen oder hab auch Leute, die dich da drin begleiten, vielleicht auch geistige Begleiter für Prozesse oder einfach Freunde oder Leute, die in einen investieren da drin auch. Und das gibt einen Anker und das hilft enorm, dann auch durch die Dürrezeiten durchzugehen. Und da gäbe es wahrscheinlich auch viel zu sagen, aber belassen wir es mal erstmal dabei.
Ja, ich danke dir. Tiefer guter Einblick. Und die Gegenfrage. Du bietest neben dem Podcast, bietest du bei Freude am Beten auch einen Online-Kurs an. Und da beginnst du die einleitenden Worte damit, dass du schreibst, Gebet ist Genuss. Mir fand ich wunderbar, also weil es mich zwingt, Gebet nochmal neu zu denken. Und deshalb die Frage ganz positiv, wie sieht für dich so eine richtig genussvolle Zeit des Gebetes aus?
Ja, ich liebe diesen Ausdruck, weil ich glaube, viele haben diese beiden Worte noch nie in einem Satz gehört, Gebet und Genuss. Aber ich glaube zutiefst, das gehört zusammen, weil wenn wir Gebet nicht nur verstehen als Bittgebet oder Fürbittegebet, das heißt als etwas, ich komme zu Gott und ich bitte um etwas, damit etwas geschieht, das ist eine wichtige Form des Betens, aber es ist halt eine von hunderten von Formen des Betens, sondern Gebet in erster Linie verstehen, als ist es Gemeinschaft mit Gott, dann muss es irgendwo Genuss sein, weil ich meine, wer ist Gott? Ja, Gott ist die Quelle aller Freude, allen Friedens. Er ist der Schönste im Universum. Alles, was hier an Schönheit ist, strahlt auf ihn hin. Ja, das ist, da muss es schön sein, mit der Person Gemeinschaft zu haben. Und wenn Gebet für uns permanent nicht schön ist, dann hat es auch zu tun mit nicht nur Methodik und so, sondern auch mit unserem Gottesbild. Bin ich gern mit diesem Gott habe ich überhaupt gelernt zu sein im Gebet oder mache ich nur Gebet? Und das heißt, für mich die tiefste Form oder der größte Genuss im Gebet ist tatsächlich, wenn ich diese Zeiten habe, wo ich merke einfach, Gott ist da und ich bin da und es reicht. Und es muss nicht mal jetzt was passieren. Und ich muss auch jetzt nicht überwältigt sein von Gefühlen. Also es gibt diese Momente und ich hoffe, dass jeder Christ die erlebt, da trifft einen die Liebe Gottes nochmal oder man merkt so diese Majestät Gottes und man kommt unter so eine positive Furcht des Herrn und es ist, boah, ja, und es ist auch emotional vielleicht und so. Das ist cool, aber das ist nicht mal das Tiefste, sondern das Tiefste ist, ich bin mit ihm und er ist mit mir und das ist so eine tiefe Form von Gemeinschaft. Und ich habe gemerkt über die Jahre jetzt, ich bin jetzt seit 16 Jahren, also die Hälfte meines Lebens sehr, sehr, also ich war schon immer fromm und bin fromm aufgewachsen, aber mit 16 so einen entscheidenden Erweckung im Leben gehabt, wo ich seit 16 Jahren jetzt intensiv auch Gott suche und bete. Und ich merke, je länger ich mit Jesus unterwegs bin und je mehr ich Gott auch da drin suche, desto weniger werden meine Worte. Nicht, dass ich gar nicht mehr, auch in Fürbitte macht man auch viele Worte und so, aber desto mehr ist es ich bin viel vertrauter mit Gott jetzt. Das ist wie in der Ehe. Manchmal, man versteht sich dann schon mit einem Satz oder einem Blick, das reicht dann irgendwann aus. Am Anfang muss man noch hunderte Worte machen. Und diese Vertrautheit und diesen Genuss da drin zu erleben, und das ist eben nicht nur für Gebetshausleiter. Das ist nicht nur für Leute, die das irgendwie von Gott einen Ruf bekommen haben, da auch zu helfen, dass Volk Gottes reinkommt, sondern ist wirklich für jeden, weil wir alle, unsere Gottesbeziehung ist nicht definiert von wie viel Gebetszeiten hast du, sondern ist definiert von was hat Jesus auf Golgatha getan und was ist geschehen da drin. Und er hat einen neuen Bund gestiftet und das ist die Basis der Beziehung. Nicht meine Leistung, nicht wie viel ich mache, sondern der Bund. Und der neue Bund sagt, dass vom Kleinsten bis zum Größten alle ihn kennen werden. Mhm. Und wenn man sich ein bisschen in der Bibel auskennt, weiß man, dass das Wort kennen ein intensives Wort ist und ausdrückt vertraute, innige, genussvolle, tiefe Gemeinschaft und Nähe auch. Und das einfach mal für jeden im neuen Bund. Das heißt, für dich, Simon, für mich und für jeden, der diesen Podcast hört, ist reingerufen, Gott in dieser Innigkeit, und ich sag gerne das Wort, und für manche ist es vielleicht auch ein schwieriges Wort, aber Intimität mit diesem Gott zu haben, Vertrautheit, Innigkeit zu erleben. Ja. Genau, also das ist auch eine Leidenschaft, warum ich über Gebet lehre, weil, wie gesagt, es ist nicht so sehr, ich habe eine Leidenschaft für Gebet und die Form und so weiter, sondern für diesen Gott und für diese Beziehung. Und das ist oft Genuss, ja.
Ja, also in diesem Votum würde ich sagen, kommt gleichermaßen der Gebetshausleiter wie der Teaching-Pastor zum Ausdruck. Ich vermute, du könntest dir eine ganze Predigt dranhängen und ich hätte noch viele Fragen, aber für jetzt lassen wir es gut sein. Ich danke dir für die Einblicke und euch da draußen die herzliche Einladung, wenn du sagst, ich habe Lust auf neue Impulse, Freude am Beten zu entdecken, dann hör gerne oder schau gerne rein in den Podcast von Lukas. Verlinke ich euch in den Shownotes. Schaut euch auch gerne das, was das Haus des Gebetes in St. Georgen macht, auf ihrer Homepage an. Und für das, was du gesagt hast, Lukas, da lass uns gemeinsam für ringen, gemeinsam für beten, für alle euch Beter, die ihr vielleicht ganz frisch oder seit vielen Jahren treu Missionen und Gebet unterstützt. Da sind zwei Dinge, die zusammengehören und es gilt, dass wir das für die aktuellen und die kommenden Generationen immer wieder neu buchstabieren. Lukas, bei uns hat der Gast das letzte Wort. Und die größte Herausforderung für Prediger ist, welchen einen Satz gibst du unseren Hörerinnen und Hörern mit?
Ich glaube, ich gebe einfach meinen Standard, aber zutiefst überzeugten Satz von meinem Podcast mit. Ich starte ihn oft mit dem Satz, das Schönste und das Nützlichste und deswegen auch das Wichtigste, was du tun kannst, ist beten.
Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes Mission sind. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne oder schreiben Sie uns eine Bewertung. Damit helfen Sie, dass noch mehr in Gottes weltweites Wirken mit hineingenommen wird. Übrigens, dieser Podcast ist werbefrei und kostenlos und das bleibt er auch. Die Arbeiten der Allianzmission werden ermöglicht durch Spenden. Unterstützen auch Sie uns gerne mit Ihrer Spende unter allianzmission.de/spenden.